Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und es begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. 60 Jahre nachdem ihr Vater ums Leben gekommen ist, macht sich eine Frau auf die Suche nach dem Unfallverursacher. Wir rezensieren Zora del Buonos Versöhnliche Betrachtung und sprechen danach über das Kurzgeschichtenmagazin Das Gramm. Mit ihrem langen Essay über die in Alexandria gegründete erste Bibliothek der Welt hat die Altphilologin Irene Vallejo eines der erfolgreichsten Sachbücher aller Zeiten geschrieben. Papyrus verkaufte sich allein in Spanien über 500.000 Mal, wurde in 36 Sprachen übersetzt und erhielt zahlreiche internationale Preise. Auf Deutsch ist nun auch ein Roman erschienen, den die 44-jährige Autorin vor ihrem Kassenschlager veröffentlichte. Er basiert auf einer Episode der vergilischen Aeneis. Der schiffbrüchige Aeneas findet sich in den Armen der Karthagerkönigin Dido wieder, zieht aber in höherem Auftrag weiter. In Vallejos Fiktion heißt Dido Elissa. Nora Karches hat den Roman gelesen.
Eins gleich vorweg. Wer erwartet, dass Irene Vallejo in ihrem Roman Elissa, Königin von Karthago, signifikante Verschiebungen gegenüber dem Ursprungsmythos vornimmt, sich gar an eine radikale Neuinszenierung wagt, wird überrascht sein. Zwar ist die Blick auf den Mythos um Aeneas, der nach der Trennung von Dido auf Weisung der Götter hin in Italien das römische Weltreich gründet, durchaus feministisch in dem Sinn, dass die spanische Autorin die weiblichen Figuren in den Fokus nimmt. Doch aufs Ganze gesehen bleibt die Autorin erstaunlich nah am antiken Stoff. Die zentralen Ereignisse, Seesturm, Landung der Trojaner an der Küste vor Karthago, Ausbruch der Liebe zwischen dem Krieger Aeneas und der Königin Dido, die ihren Geliebten verflucht, als er sie verlässt und die sich selbst tötet, entsprechen dem Verlauf, den wir aus dem Versepos des römischen Dichters Vergil kennen. Und auch die Rollenverteilung, hier Dido die Flehende, dort Aeneas der Unerbittliche, übernimmt Irene Vallejo 1:1. Sogar den schwermütigen Ernst und die Pathetik transportiert sie vom Epos in den Roman. Wenn Aeneas im ersten Kapitel anhebt, zu erzählen, wie er nach 10 Jahren Flucht, Krieg, Plünderung und Tod an die Küste vor Karthago kommt, ist vom ersten Satz an der hohe Ton gesetzt.
Und heute Abend kann ich ein weiteres Mal sagen, ich wäre beinahe gestorben.
Und auch die ganze Tragik dieser von den Göttern nicht begünstigten und deshalb zum Scheitern verurteilten Liebe tritt von Beginn an offen zutage. Bereits auf der ersten Seite bekennt Aeneas:
Ich weiß, dass unsere wichtigste Aufgabe in diesem unbekannten Land darin besteht, unser zerbrechliches Leben zu schützen. Und ich weiß auch, dass ich mich als Erster aus dem Sand erheben muss, in den ich mich habe fallen lassen.
Vergil ging es in der Aeneis, die bis heute als das bedeutendste Werk der lateinischen Dichtkunst gilt, darum, im Auftrag von Kaiser Augustus ein politisches Epos Roms zu erschaffen, in dem der Untergang Trojas in den Aufstieg des römischen Imperiums umgedeutet wird. Das Motiv von der in Hass umschlagenden Liebe zwischen Aeneas und Dido funktionalisiert er dazu, den kriegerischen Konflikt zwischen Rom und Karthago politisch zu legitimieren und mythisch zu verankern. Irene Vallejo verfolgt andere Ziele. Sie unternimmt den Versuch einer sich selbst verortenden Weiblichkeit in einer Welt, die von Männern und deren Idealen dominiert wird. Die Königin von Karthago lässt sie unter ihrem phönizischen Namen auftreten, Elissa. Sie zeigt sie als verletzliche, nicht mehr junge Frau.
Ich steige in die Wanne, in der die Sklavinnen mein Bad bereitet haben. Als ich mich ins Wasser sinken lasse und die Beine ausstrecke, sucht es sich säuselnd seinen Weg bis in die verborgenen Winkel meines Körpers, zwischen die Gesäßhälften, in die Falten meines Geschlechts. Es schlägt kleine Wellen, umspült meine Brüste, breitet sich auf mir aus. Ich trage ein Gewand aus feinstem Leinengewebe, das sich mit Wasser vollsaugt, sich über meinem Bauch wie eine Seerose aufbläht und meine Taille umschlingt. Die unterste Schicht meines Gewandes lege ich niemals ab. Ich fürchte mich davor, meine Nacktheit ohne diesen letzten Schleier zu betrachten, ohne dieses Gespinst aus feinsten Fäden, unter dem die Spuren der Zeit verborgen bleiben. Auch vor ihm, vor allem vor ihm, zeige ich mich im Augenblick der Liebe nur mit Schleiern bedeckt.
Und auch Aeneas zeichnet Irene Vallejo als Mann, der vom Trojanischen Krieg traumatisiert ist und seine Fähigkeiten als Herrscher in Frage stellt.
Sie ist eine Frau und hat doch alles erreicht, was ich erst noch schaffen muss. Meine Leute ins Exil führen, eine Stadt für sie erbauen, ihnen einen Neuanfang geben.
Elissa, Königin von Karthago, wird, wie Vergils Epos auch, multiperspektivisch erzählt. Neben Aeneas und Elissa kommen deren Halbschwester Anna, der Liebesgott Eros und sogar der Dichter Vergil selbst zu Wort. Auch er ein eher fragiler Mann, der in einer Schreibkrise feststeckt.
Es ist seltsam. Sein Kopf ist voller Bilder, aber er ist unfähig, etwas zu schreiben, fühlt sich gepeinigt und hohl.
Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an Rewritings. Texte, die Klassiker etwa von Mark Twain, William Shakespeare, Charlotte Bronte oder Albert Camus aus der Perspektive marginalisierter Figuren neu erzählen. Irene Vallejo reiht sich in diese Tradition nicht ein, denn ihr geht es nicht um eine Gegendarstellung. Literarische Sprengkraft sucht man vergebens. Das muss einen nicht stören. Zeigt es doch nur, dass Irene Vallejo der alte Stoff, abgesehen vom Namen der Königin, schlicht nicht revisionsbedürftig erschien. Und doch weckt die Adaption in ihrer Harmlosigkeit keine Begeisterung. Anstatt den Schmerz dieser enigmatisch einsamen Königin, die doch im Zentrum des Romans steht, von innen auszuleuchten oder zumindest den Abstand zwischen Elissa, Aeneas und dessen Konflikt zwischen Pflichtbewusstsein und Liebe neu zu vermessen, begnügt sich die Autorin mit dem Anspruch, Menschen an die Stelle von Helden zu setzen. An dem Roman Elissa, Königin von Karthago, wird Freude finden, wer die bekannteste Episode der Aeneas, das tragische Liebesverhältnis zwischen Dido und Aeneas, statt in Hexametern in einer handwerklich gut gemachten, leicht lesbaren Prosa entdecken möchte, ohne dass Vorwissen nötig wäre.
Nora Karches über Irene Vallejos Roman Elissa, Königin von Karthago. Christine Lohmann und Luis Rubi haben die 320 Seiten für den Diogenes Verlag übersetzt. Das Buch kostet 25 Euro. Zora del Buono wurde 1962 in Zürich geboren. Nach der Schule zog sie nach West-Berlin, studierte Architektur und Szenografie. Später gehörte sie zu den Gründerinnen und ersten Redakteurinnen der Zeitschrift Mare. Seit 2008 schreibt del Buono Bücher. Zuletzt erzählte sie in Die Marschallin von ihrer slowenischen Großmutter, die einen italienischen Arzt heiratete, mit ihm nach Bari zog und doch zeitlebens eine glühende Kommunistin und Anhängerin Titos blieb. In Seinetwegen widmet sich del Buono nun ihrem Vater. 60 Jahre, nachdem er tödlich verunglückte, rekonstruierte sie die Umstände seines Todes und erfuhr mehr über den Verursacher des tragischen Unfalls. Näheres zu der autofiktionalen Spurensuche von Bettina Baltscheff.
Wie nennt man den Mann, der in einer Rechtskurve in der Schweizer Provinz die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der den Tod des eigenen Vaters verursacht hat? Das Wort Mörder will Zora del Buono nicht über die Lippen kommen, deshalb nennt sie ihn Töter. Ein selten gebrauchter Begriff, nur einen Buchstaben entfernt vom Täter. Und das ist dieser Mann ja auch. Direkt, weil ein Mensch durch sein Verhalten gestorben ist, indirekt, weil er auch das Leben einer jungen Frau und ihrer 8 Monate alten Tochter für immer veränderte. Um diese Veränderungen und alle Fragen, die sich damit verbinden, kreist Zora del Buonos zartes und suchendes Buch. Anfangs weiß sie nicht viel, eigene Erinnerungen an den Vater hat sie nicht, die Mutter hat kaum etwas erzählt. Jetzt, da sie dement ist, kann die Tochter die nötigen Fragen nicht mehr stellen und wundert sich selbst, warum sie so lange damit gewartet hat. Was sie hat, sind ein paar Unterlagen, die Traueranzeige von Manfredi del Buono, Oberarzt am Kantonsspital Zürich, und die Initialen des Täters, E.T. Was sie auch hat, sind verständnisvolle Freunde.
Gespräch über das Gedächtnis mit Freund Tom, dem Neuroradiologen. Mit jedem Erzählen wird Geschehenes neu memoriert. Das Urereignis kann gar nicht mehr so erinnert werden, wie es war. E.T. wird sich den Unfall immer wieder selbst erinnert haben, immer einen Hauch anders. Vielleicht fühlt er sich überhaupt nicht schuldig, weil sich seine Erzählung im Laufe der Zeit zu seinen Gunsten verändert hat.
Die gedanklichen Kreise, die Zora del Buono zieht, sind weit. Sie schreibt über die Geschichte des VW Käfer, denn in so einem Auto hat der Vater gesessen, als der Unfall passierte. Sie denkt über Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz nach. Der Vater war Italiener und sie fragt sich, ob diese Tatsache ausschlaggebend dafür war, dass E.T. nur 200 Franken Strafe zahlen musste. Und irgendwann entdeckt sie im Schreibtisch der Mutter ein Schreiben, das endlich den vollständigen Namen des Töters preisgibt, Ernst Traxler. Nun ist der Weg frei für die Spurensuche.
Heute vor 60 Jahren geschah der Unfall. Buche das einzige Zimmer, das sich ad hoc finden lässt, in einem Seminarhaus mit Blick über den Walensee, in dem hochgelegenen Dorf, das Vater und Onkel querten, bevor sie den Berg hinab und ins Verderben fuhren. Um hinzugelangen, nehme ich und die Hunde die Unfallstrecke, fahre Vater gewissermaßen entgegen, beäuge wieder die Rechtskurven, entdecke eine weitere Gaststube. Jetzt sind es drei. Irgendwo hier war's.
Die Autorin trifft Leute, die Ernst Traxler noch kannten, denn der war wie ihr Vater ein junger Mann, als der Unfall passierte. Zwar lebt er nun nicht mehr, doch nach und nach bekommt der Töter Kontur, wird von Initialen zu einem Menschen, der so ganz anders ist als in der Vorstellung von Zora del Buono. Als eine Art Monster hatte er in ihrem Kopf gehaust, doch mit jedem neuen Detail wird sie milder in ihrem Urteil. So erfährt sie, dass Ernst Traxler nach dem Unfall jahrzehntelang kein Auto mehr gefahren ist, dass er allein lebte und Hunde liebte, genau wie Zora del Buono. Vermutlich war er sogar homosexuell, auch das eine unerwartete Parallele.
Und hat Ernst Traxler in diesen Jahren tatsächlich Berlin besucht, hat er vielleicht neben mir gestanden vorm Hafen? Ein 50-jähriger Mann, womöglich in Lederhosen und ohne Hemd, dafür mit einem farbigen Tuch in der Gesäßtasche oder mit Chaps.
Seinetwegen reiht sich ein in die Reihe der autofiktionalen Texte, die gegenwärtig sehr beliebt sind. Nicht immer gelingt die Umsetzung des eigenen Lebens in eine literarische Form, ist die Gefahr groß, den Leser oder die Leserin in eine unfreiwillig voyeuristische Lage zu bringen. Zora del Buono ist eine versierte, sensible Autorin, die die Balance zwischen persönlich und literarisch durchweg hält. Es ist zudem eine tröstliche Geschichte, denn Zora del Buono kann am Ende ihrer Spurensuche Frieden schließen. Vielleicht nicht ganz mit der Lücke in ihrem Leben, die der Vater hinterlassen hat, aber doch mit dem Töter, mit Ernst Traxler.
Keiner, der im Straßenverkehr stirbt, hat morgens das Haus mit dem Wissen verlassen, dass dies sein letzter Tag sein wird. Und keiner denkt, dass er heute einen Menschen töten wird. Es kann jeden und jede treffen, auch mich. Wahrscheinlichkeitsrechnung gilt nicht. Nur weil es Vater und Traxler auch passiert ist, heißt das nicht, dass es mir nicht passieren wird.
Seinetwegen von Zora del Buono ist ein fein formuliertes, assoziativ meanderndes Memoir, das davon handelt, welche Auswirkungen ein paar Sekunden Unachtsamkeit haben können. Einmal mehr führt es die Fragilität und Unwägbarkeit unserer Existenz vor Augen.
Seinetwegen von Zora del Buono ist bei CH Beck erschienen. 204 Seiten zum Preis von 23 Euro. Unsere Rezensentin war Bettina Baltscheff. Wer ein Band mit Kurzgeschichten veröffentlichen will, muss als Autor in der Regel schon etwas etablierter sein. Das heißt, mit mindestens einem Roman bewiesen haben, dass auch die Langform des Erzählens beherrscht wird. Das Gramm ist ein Magazin, das in jeder Hinsicht auf die kleine Form setzt. Alle zwei Monate erscheint eine Geschichte im Jackentaschenformat, 10 x 14,5 cm. Das Gewicht variiert zwischen 16 und 25 Gramm. Patrick Sielemann, hauptberuflich Lektor beim Verlag Kein und Aber, gibt das Magazin heraus. Ich habe ihn gefragt, warum er einen Namen, der Leichtigkeit suggeriert, für das Kurzgeschichtenprojekt gewählt hat.
Der Name wurde tatsächlich deswegen gewählt, weil ja das Gramm auch eine kleine Einheit ist und auch dieses Heft, wie Sie sagen, die Maße sogar angeführt und richtig ausgemessen haben, auch eine kleine Leseeinheit ist. Und Gramma kommt aus dem Griechischen, bedeutet Geschriebenes. Ne? Man kennt es aus dem Wort Autogramm oder Biogramm, Grammatik. Und ja, das fanden wir sehr passend, diesen Namen erstmal.
Clemens J. Setz, Büchnerpreisträger des Jahres 2021, hat für die erste Ausgabe eine Geschichte beigesteuert. Weitere kamen von Ulrike Dresner, Judith Herrmann, Dana Grigorcia, Selim Özdagan. Sie setzen, so der erste Eindruck, schon auf bekannte Autoren und Autorinnen. Und bei den jüngeren Erzählern fällt auf, dass einige aus der Poetry Slam Szene kommen. Elias Hirschel und Pauline Behren zum Beispiel. Laden Sie die Autoren, Autorinnen ein, Texte zu schicken, oder bekommen Sie die unaufgefordert, weil das Gramm-Format einfach sehr attraktiv ist?
Ja, tatsächlich beides. Gerade in der Anfangsphase, als das Magazin noch nicht so bekannt war, da musste ich tatsächlich auch viele anschreiben, Autorinnen und Autoren, die ich gerne selbst lese, die wir so in unserem Team gerne lesen, und die haben wir angefragt. Es gibt aber auch tatsächlich viele Einsendungen von Autorinnen und Autoren, die wir uns auch alle anschauen. Auch dort aus diesem Stapel haben wir schon einzelne Geschichten ausgewählt und veröffentlicht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir so eine Mischung anstreben aus bekannteren Namen und aber auch noch unbekannten, aber ebenso starken Stimmen, die dann bei uns erscheinen sollen. Also es soll so ein gewisses Forum darstellen und auch so einen gewissen Überblick über aktuelle deutschsprachige Gegenwartsliteratur bieten.
Es gibt ja sicherlich kein direktes Vorbild, aber ich hatte die Literaturquickies gefunden, die seit 2009 vom gleichnamigen Verlag vertrieben werden. Die Ideen, Kurzgeschichten in 12x12 Format zu veröffentlichen, entstand, weil eine Hamburger Veranstaltungsreihe mit wöchentlichen Lesungen 17 Minuten vom Publikum sehr gemocht wurde. Und diese Quickies wurden dann in Cafés, Möbelgeschäften, Hotels und Geschenkläden verkauft. Der Buchhandel, so schien es, war eigentlich gar nicht so wichtig, spielte nicht wirklich die Rolle. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, also das Gramm gibt es auch in Buchhandlungen. Es ist aber noch nicht in allen erhältlich. Man muss nur ein bisschen danach fragen, dann bestellen die bei uns und bekommen natürlich auch einen Buchhandelsrabatt. Also das geht dann ganz geordnete Wege. Die meisten Bestellungen tatsächlich kommen aber direkt über unsere Homepage. Dort kann man die einzelnen Hefte bestellen oder dann eben auch gleich als Abonnement. Und das ist für uns tatsächlich so das besonders Schöne an diesem Projekt, dass wirklich so, so viele Menschen sich dafür interessieren und sich gleich ein Abo bestellen, das dann eben so für ein Jahr bekommt man dann alle 2 Monate eine Geschichte nach Hause geliefert. Funktioniert auch super gut als Geschenk. Und da haben wir wirklich so die meisten, allermeisten Hefte werden tatsächlich über dieses Abonnement dann vertrieben und verkauft, was für uns sehr, sehr schön ist, weil man dann so eine gewisse Sicherheit hat, auch dass die Geschichten auch wirklich gelesen werden, unter die Leute kommen. Aber der Buchhandel wird immer wichtiger, ja.
Im September erscheint das nächste Heft, die Nummer 23, Susanne Romanowski, Jahrgang 1995. Sie hat Literaturwissenschaft studiert, schreibt für Zeit Online und für die Frankfurter Allgemeine am Sonntag. Was für eine Geschichte präsentiert sie?
Ja, also sie ist jetzt wieder so ein Beispiel für so ein aufregendes neues Talent. Ihre Geschichte ist so eine literarische und sehr überraschende Zombie-Geschichte, in der eine untote Gefühle entwickelt. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam und gut gemacht. Eine eher untypische Geschichte für das Gramm. Also wir sind jetzt nicht auf bestimmte Genres spezialisiert. Und das ist jetzt der erste Versuch, mal so ein bisschen in das Horror-Genre oder vielleicht auch in das Genre der Dystopie einzutauchen. Finde ich aber gelingt sehr gut, weil es dort auch wieder so eine Tiefe gibt, wo sich so ein Abgrund öffnet und man so hineingeführt wird. Und das mag ich an Geschichten einfach immer sehr, sehr gerne.
Man kann einzelne Ausgaben von das Gramm gesondert bestellen, ja. Welche Geschichte geht denn da besonders gut bei Ihnen?
Also der Vergleich ist ein bisschen schwierig, weil natürlich manche Ausgaben es schon viel länger gibt als andere. Insofern sind die ersten Ausgaben, die Hefte, die haben wir am meisten verkauft. Und dann gibt es auch so Überraschungskandidatinnen und Kandidaten, mit denen man, wo die jetzt noch keinen großen Namen hatten und deren Geschichten trotzdem sehr, sehr gut funktionieren. Zum Beispiel eine Kurzgeschichte von Margot de Weck, die vorher noch keine Veröffentlichung hatte. Oder auch eine Kurzgeschichte von Judith Poznan und Clint Lucas, die eine große Fangemeinde auch haben, die einfach sehr, sehr treu dann auch die Geschichte gekauft haben. Also es gibt so wirklich viele Geschichten, die mich dann auch überrascht haben, aber tatsächlich sind dann die Geschichten, die am besten Absatz finden, diejenigen von Autorinnen und Autoren mit einem etwas bekannteren Namen, also Judith Herrmann oder Clemens Setz oder Dana Grigorczyk, Elias Hirschel und so weiter. Ja.
Patrick Sielemann, Herausgeber von Das Gramm. Es lohnt sich, im Archiv des Kurzgeschichtenmagazins zu stöbern auf der Webseite www.dasgramm.de. Auf die Nachrichten folgt gleich Wissenschaft im Brennpunkt. Und das war der Büchermarkt heute mit Sigurd Brinkmann.